Liebe Community, wir sind zurück mit einem neuen Podcast und vielleicht hörst du es ein bisschen, ich rede ein bisschen nasal, ich bin ein bisschen verkältet, schon die ganzen Aufnahmen. Es ist Herbst, es ist die Jahreszeit und die Vorfreude steigt so fest auf den Winter. Vielleicht hast du es auch gesehen, wir haben unser Winterprogramm online und wir haben mega viele tolle Kurse können generieren mit so vielen tollen Bergführerinnen und Freestyle-Coachinnen. Und vielleicht als kleine Info am Rand auch, wir haben seit neuem Ski-Freestyle-Coaching. Das heisst, wir haben in gewissen Kursen auch jetzt das Angebot, wo man für Freeskierinnen könnt etwas abdecken kann, was ich mega, mega lässig finde. Zurück zum Thema von unserem Podcast aber, ist, dass wir vor ein paar Wochen eine kleine Umfrage gestartet haben mit der Frage, hey, was macht euch Angst in den Bergen? So gut wie alle Feedbacks sind in Bezug zu der Höhenangst gestanden. Wobei ich aber nicht denke, dass es keine andere Angst gibt. Vielleicht, dass einfach eine von der verbreitetsten Ängste ist, die jetzt in Bezug zu den Bergen auch so ein bisschen steht. Wir haben mehr über das Thema Höhenangst erfahren und haben darum mit verschiedenen Protagonistinnen aus unserer Community geredet, wie auch mit Expertinnen, die sich ihrer Arbeit ganz bewusst mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, ich würde sagen, hören wir gerade rein.
Und dann macht man die Box auf und dann es hat eigentlich mit einem Konzert angefangen, wo ich plötzlich irgendwie gemerkt habe, oh, das geht gar nicht mehr. Und es hat nichts mit Höhenangst zu tun, das ist einfach so ein bisschen Platzangst. Und dann hat sich das so ein bisschen erweitert und ich habe dann nicht gemerkt, es ist bei mir so mehr so ein bisschen der Kontrollverlust, was halt bei den Höhen, je nachdem, auch mit einspielt. Und wo so einen Moment, den ich wirklich gemerkt habe, okay, ich wollte jetzt das auch angehen mit Hilfe, ist gsi, wo ich mit meinem Ex-Freund bei so einer SC-Wanderung gemacht habe. Und dann haben wir die angeschaut. Und ich bin dann schon so ein bisschen vorsichtig mal so ein bisschen die Wanderstrecke abgoogeln und habe dann gemerkt, dass wir bei der Uina-Schlucht vorbeilaufen, oder dort Uina-Schlucht, und das ist so ein alter Schmuggelweg, so in der Bergwand drin. Und es ist genug breit, und es ist eigentlich, also rational gedacht, ist es eigentlich kein Problem. An mir hat es den Schnuff abgestellt, als ich das gesehen habe, und wir werden am nächsten Tag gegangen, und ich konnte nicht schlafen, ich habe Leute angerufen, und das kann ich nicht, Scheiße, was soll ich machen, und auch meinem Ex-Freund angerufen und du hast gesagt, ich so, hey, boah, es geht wirklich so, mir hat komplett alles abgestellt. Und dann merke ich, das ist schon krass. Und ich wollte ja nicht, dass es mich einschränkt. Mhm. Und dort habe ich noch nicht so recht können, den Finger drauf haben, was das ist, was mich der Weg jetzt so, ja, in so eine Panik versetzt. Und, also wir sind dann gleich gegangen, wir haben dann einen anderen Weg aufgenommen und dann, wunderbar gsi. Und dann habe ich aber wirklich gemerkt, okay, das will ich angehen. Und bin dann auch mal in die Hypnose gegangen und habe mir das angeschaut. Und dann, mittlerweile bin ich aber auch seit 2 Jahren in der Kinesiologie. Weil sich das einfach auch so weitergetragen hat. Und ich habe mich am Anfang ganz furchtbar gefühlt, als ich gemerkt habe, was es eigentlich ist, was mich das so ein bisschen, mich selber verschreckt hat. Aber es ist so die Tatsache, wenn es so ein Abgrund ist, habe ich Angst, dass ich runterkomme. Und das ist etwas, wo einem mega Angst macht, wenn man das zuerst mal erfahrt, den Gedanken, weil ich habe ja keine Suizidgedanken in keiner Hinsicht. Und dann kommt aber so ein Gedanke und dann denkt man, was ist denn los? Da habe ich mich auch mal so ein bisschen dort mehr reingelesen und habe gemerkt, es gibt mega viele, die Angst haben. Das ist so etwas Irrationales, wo man denkt, oder letztes Mal hat mir irgendjemand gesagt, es ist wie wenn du das Handy über den See, über das Schiff oder so, über das Geländer, über den See hast und denkst, ich könnte es jetzt fallen lassen und dann wäre es einfach weg. Und das ist halt so ein übertragener Sinn, also die irrationale Angst, die man dann hat. Und darum machen wir einfach so Abgründe, die nicht gesichert sind. Das macht mich so richtig nervös. Wenn ich gesichert bin, so, oder ein Geländer hat oder irgendetwas, kein Problem. Aber sobald einfach, ja, Letztes Mal auch in der Ferien, jetzt bald mal einen Monat. Bin auch mit einem Ex-Freund in Montenegro gewesen und dann eine wunderschöne Wanderung. Zuoberst einfach ein Plateau. Und etwa 100, 200 Meter abgefallen. Also wirklich nicht auch kontinuierlich, sondern zack, Wand fertig und dann kommt dann irgendwann der Boden. Und ich bin dort. Also ich habe es geschafft, weil ich mache ja auch Fortschritte, merke ich selber auch. Aber das sind so, also kein Zentimeter von meinem Körper ist entspannt gewesen. Weil dann geht es immer nur so, okay, mal ich schaff's, mal ich schaff's, mal ist okay. Aber es ist nie oder noch nicht an dem Punkt, dass ich denke, hey, look, ich weiß, dass nicht passiert. Ich weiß, es ist zwar hoch und es ist zwar etwas Ungeiles, aber es ist okay. Ich kann jetzt gleich meine Aussicht geniessen oder ein Sandwich essen oder keine Ahnung was. Ja, das ist so ein bisschen. Das ist so ein bisschen mies.
Aber das Irrationale, das finde ich noch spannend, weil ich glaube, das haben noch mehr, wie man meint, oder? Also es ist ja wie auch so, dass zum Beispiel, wenn man auf einem Grat läuft und man ja wie weiß, man kann laufen,
Ja.
hat wie das Gefühl, ui, wenn jetzt den nächsten Schritt nicht setzen, aber du kannst
Ja.
den Schritt ganz bewusst setzen, aber das ist dann wie im Kopf oben nicht mehr verarbeitet, also man kann es wie nicht mehr verarbeiten, oder? Das muss ich mir unbedingt aufschreiben, weil ich glaube, das ist ein mega spannender Aspekt auch so vom Psychologischen. Was passiert dann in unserem Hirn, oder? Warum können wir uns überhaupt, oder hast du das auch schon vielleicht ein bisschen in deiner Therapie, weißt du, angeschaut, was passiert da? Warum kannst du dir vorstellen, dass du da drüber runterkommst, obwohl du ja weißt, dass du das nie wirst machen, weil warum auch, oder?
Ja, die Idee ist vielleicht einfach auch, weil ich ja kognitiv weiß, was passiert oder was ich alles für Macht habe als Mensch. Ich meine, wenn ich mich schneide, tut es weh. Oder es ist so, man weiß um die Gefahr und irgendwie hat sich das, keine Ahnung, mal irgendwann so manifestiert, dass man, oh Achtung, pass auf, oh pass dort auf, oh pass da auf. Und dann, bei mir hat sich das wahrscheinlich mehr verinnerlicht als wie anderen. Und meine, das hat man auch müssen, ich musste lernen, meine, jede Person ist auch anders mit der Aufnahme. Ich meine, es weiß jeder, dass es, und jede, dass wenn man, ja, eben wenn man sich schneidet, dass es weh tut. Und bei den meisten ist es einfach Durchzug, der Gedanke. Und bei Bahnen, also bei mir, bleibt das wie so ein bisschen mehr hocken und denke, aber warum denke ich jetzt an das? Oder eben, warum habe ich, logisch weiss ich, dass 200 Meter in der Luft ist nicht geil, wenn man drüber drüber geht. Und ich wollte nicht drüber drüber gehen, aber warum tue ich jetzt mir das überlegen? Oder warum tut mich jetzt das so beschäftigen? Und andere denken, ja, wow, ich bin in die Nähe, aber ist okay. Es ist auch so, die, ja, wie die Gedanken durch einzelne Leute durchfließen und manchmal eben hängen bleiben und bei anderen wiederum nicht. Aber es ist auch nicht so der Gedanke, der eben diese Person ausmacht. Und das ist auch das, was vielleicht mega viel auch mit der Angst zu tun hat. Dass sich die Leute dann fälschlicherweise mit dem identifizieren. Und nicht einfach, das könnte so annehmen, okay, das ist jetzt etwas, wo einfach vorbeigeht. Ich habe den Gedanken nicht erfunden, oder das ist nicht etwas, was mich definiert, dass ich jetzt so bin oder so. Und das ist ja mega viel, das habe ich gar nicht so reden, da bin ich noch dran. Es tut dir natürlich, wenn du in dem Angststadium schon bist, tut das noch viel, viel krasser verstärken. Und dann kommt man in eine Spirale. Und manche, also das bin ich jetzt zum Beispiel, habe ich Glück auch eben durch Therapie und durch mein Umfeld und alles, dass ich, und halt auch, dass ich daran arbeite, dass ich mich von dem so gut wie nicht lala abbringe. Also jetzt so ein Klettersteig reizt mich zwar nach wie vor, aber ich weiß jetzt gerade würde ich das nicht können bewältigen. Aber ich gehe trotzdem auf Wanderungen und ich schaue sie auch nicht mehr akribisch vorher an, sondern ich weiß einfach gut, es wird schon. Und im schlimmsten Fall skippt man. Also weißt du so, hey, du kannst alles, musst aber nicht. So selber den Druck irgendwie so ein bisschen abnehmen.
Was aber sicher ein Prozess ist, oder? Also wahrscheinlich.
Ja.
Also ich nehme jetzt an, das hast ja du wie auch müssen akzeptieren und analysieren und
Ja, also ich bin immer noch dran.
oder immer, ja.
Ja, also ich glaube, es wird auch je nach Phase oder so, es wird auch Vielleicht auch nie ganz weggehen, ich weiß nicht. Aber man lernt halt, mit dem umzugehen oder halt, ja, was man kann machen in diesen Situationen, wenn es nicht gleich auftritt. Und trotzdem so bei Wanderungen und bei den wirklichen Situationen, wo du ausgestellt bist, bin ich dann auch mega froh, wenn ich jemanden dabei habe, der mich versteht. Und das ist mir dann auch mega wichtig, weil in dem Moment sagen, das tust du so, tut dann das Ganze nicht verbessern. Weil auch in dem Moment, wo du gerade drin bist, ist es zum Teil mega schwierig, dann wieder positiv rational zu sein. Weil du bist ja dann zum Teil schon in dieser Angst drin. Und wenn dann noch jemand kommt und denkt, musst du einfach nicht daran denken. Also, ja, dann wäre ich aber auch nicht da, wenn ich wüsste, selber daran denken.
Ja, hast das Gefühl, das ist etwas, was man gegen aussen auch eins zu eins sieht, wenn du in dieser Angst hinein bist? Also sieht man dir das an oder ist es zum Teil auch etwas, wo sehr schleichend, sehr ja, auch unterbewusst startet und eigentlich optisch gar nicht so einen Einfluss hat?
Ja, also die mich ganz gut kennen, wissen es. Die sehen es dann auch. Aber es ist auch so, dass ich nicht von der ersten Sekunde, wenn sich das Gefühl ersichtlich macht oder spürbar macht, dass ich mich dann gerade äussere. Weil ich wollte es ja zuerst können schauen, ob ich es handeln kann und ob ich es wieder kann verarbeiten kann und wieder wegschicken. Und wenn ich merke, also ich werde einfach dann halt richtig nervös. Und das sieht man dann. Dass ich sofort anfange, irgendetwas muss ich haben oder irgendetwas muss ich um mich knüppeln oder keine Ahnung was. Und die halt mich dann so gut können und mich zum Teil durch die Situation begleiten, dann sie merken das dann schon. Ja.
Aber dann hat es auch viel mit deiner Offenheit gegenüber den Mitmenschen zu tun, oder? Dass du das auch aktiv kommunizierst und das nicht zu einem Tabuthema machst, sondern ja, das eigentlich
Ja.
so breitflächig tust auch kommunizieren.
Ja, also, das ist auch so ein bisschen ein Anliegen von mir, das ich habe, weil, wenn ich in dieser Situation bin und auch jetzt zum Teil noch, denke ich oft so, wow, warum allen geht's gut oder niemand hat irgendwie so die Hürden und warum ich? Und dann merkst du dann schon auch, stimmt ja nicht. Man redet einfach nicht drüber. Und ich meine, ich lebe jetzt nicht um und würde das den Leuten verweisen, das mache ich ja schon nicht. Aber ich bin halt einfach auch nicht ruhig, wenn es zum Thema kommt. Weil ich genau weiss, dass es vielleicht irgendjemandem dann auch spürbar macht, hey, ja, oh, okay. Habe ich auch schon gehabt, oder ich kenne jemanden, oder stimmt, ja, warum sollte man eigentlich nicht darüber reden? Es gibt, wie mit allen Tabuthemen, es ist eigentlich so etwas Schlimmes, wenn man das tut verheimlichen, weil alle fühlen sich da nur alleine, obwohl man nicht ist.
Ja, voll. Und ich glaube, beim Zuhören werden sicher auch die einen oder anderen sich können identifizieren, wo vielleicht gar kein Bewusstsein haben, dass, also, ja, wenn wir jetzt in unsere Küche schauen, haben wir oft die Situation, weißt, wo eine Unruhe entsteht, aber Kommunikation nicht da ist und wo man dann Kommunikation eins zu eins muss suchen. Und ich glaube, das ist ja auch oftmals ein Punkt, wo im Sport allgemein ganz schwierig ist, oder? Gerade im Bergsport, Kommunikation ist, glaube ich, etwas vom Anspruchsvollsten. Ja, vor allem, wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist. Was machst denn du, wenn du explizit in dieser Situation bist? Also du sagst jetzt vorhin auch schwierig erklärt, du probierst zuerst selber für dich einzuschätzen und zu schauen, ob du es handeln kannst. Wie reagierst du, wenn du merkst, du kannst es nicht mehr handeln?
Also ich fand dann wirklich zum Teil, ich hab mich an diesen Personen physisch, wo ich mitten unterwegs bin. Und ja, das ist jetzt gerade auch noch so ein Prozess, wo ich halt auch muss merken, gut, es ist schön, wenn du Leute hast, die dich kannst heben. Es wäre das Ziel, dass die Hauptperson ich selber bin. Und das ist auch so ein bisschen noch der Prozess, wo ich jetzt so ein bisschen dran bin, dass ich merke, okay, es funktioniert auch, wenn ich allein in einer Situation bin. Oder wenn ich jetzt mal mit jemandem unterwegs bin, wo jetzt gerade nicht eine Felsfunktion hat, wo ich mich dran halten kann, sondern dass es auch wirklich mit mir selber funktioniert. Aber ja, kann ich wirklich so physisch, tun ich mich heben.
Und das Heben, das gibt dir den nötigen Halt, zum
Ja.
zu dir zurückkommen, eigentlich zu dem Bewusstsein, wo du, wie weißt, es ist alles okay. Und
Ja, es beruhigt irgendwie wirklich so ein bisschen. Ja.
die Stimme, die du da gerade gehört hast, ist Vivienne, die voll im Prozess drin ist. Sie widmet sich dem Thema ganz bewusst und hat sich dafür entschieden, gegen die Angst anzukämpfen. Was ich so schön finde an diesem Podcast, ist, dass ihr ein Teil davon seid. Wobei ich mich an dieser Stelle möchte von Herzen bei Vivienne bedanken. Auch offen und ehrlich ist Janet gewesen. Sie hat mit ihrer Höhenangst noch nicht so fest sich in Konflikt hineingesetzt wie Vivienne jetzt. Wobei ihr das gemeinsame Gespräch mega fest den Ansporn gegeben hat, die Angst anzugehen und etwas aktiv dagegen zu machen. Bevor wir aber bei Janet reinhören, möchte ich euch noch Barbara vorstellen. Sie ist Körpertherapeutin und Bewegungspädagogin und befasst sich schon seit Jahren mit dem Thema Höhenangst.
Liebe Barbara, kannst du zum Start uns vielleicht gerade erklären, was Höhenangst bedeutet?
Ja, eben, also das Wort zeigt ja eigentlich schon, es ist Angst vor der Höhe in irgendeiner Art und Weise. Es äußert sich sehr unterschiedlich. Gemeinsam ist einfach, dass wenn es irgendwo runtergeht, kann so eine Angst entstehen. Und Höhenangst gilt als Phobie. Und eine Phobie ist eine Angst, wo man sagt, das ist eine Angst, eine irrationale Angst. Also die Reaktion von unserem Körper entspricht nicht der realen Situation. Das so ein bisschen vereinfacht gesagt. Ist bei Höhenangst, finde ich, immer ein bisschen, naja, also es ist gefährlich. Oder? Also man darf nicht einfach sagen, ja, das ist jetzt einmal nicht. Also Vorsicht ist immer angebracht und gleich ist einfach die Reaktion vom System ist übermäßig.
Wir haben bei uns haben wir ja in dieser Social Media Umfrage so ein bisschen gefragt, was das Gefühl ist von dieser Höhenangst, was das bedeutet für die Protagonistin oder für die Frauen aus unserer Community. Und dort werden ja die Gefühle oder das Empfinden wird relativ klar und auch bewusst definiert. Also es ist meistens ein relativ klares Empfinden, das die Personen haben. Was wir jetzt auch schon oft gehört haben, ist auch von unseren Protagonisten, die wir einbauen, das Gefühl, dass man könnte irgendwo runtergumpen oder völlig eine unrealistische Situation könnte sich reingeben, wo wie klar ist, das macht man ja nicht. Oder man hat ja keine Suizidgedanken oder man ist ja nicht gefährdet in dem Sinn, sondern es ist einfach eine Emotion, die irgendwie mega verankert ist. Was passiert da im Körper? Vielleicht auch so ein bisschen aus dem Fachwissen raus, wenn so eine Höhenangst eintrifft.
Also da gibt's so verschiedene Ebenen. Das eine ist einmal so wirklich die Angst. Die Angst ist größter Teil von unserem Stammhirn gesteuert und da gibt's nicht so viele Möglichkeiten. Dort wird einfach mal alles aufgefahren, für können zu reagieren auf eine mögliche Gefahr. Und dort wird auch nicht so groß unterschieden. Also ich sage nochmal, für die Angst ist es immer ein Trigger. Also es ist immer der schlimmstmögliche Fall. Also wird einfach mal alles bereitgestellt. Und das ist die ganze Aktivierung im Nervensystem, wo dann kann die Symptome hervorrufen wie erhöhter Herzschlag, flache Atmung, Schweißausbrüche, Brüllen, Schreien, was auch immer. Oft wird so ein Fluchtreflex ausgelöst, also wollen davor springen oder möglichst schnell wollen durchgehen. Es fühlt sich nicht bei allen gleich an, aber zum Teil gibt es wirklich so einen Kontrollverlust, also im Sinne von Blockierung, mit dem Hinterstein in den Fischchen gehen. Auch das ist ein Reflex aus dem Stammhirn. Wenn das Hirn entscheidet, die Gefahr ist zu groß, dass man etwas machen kann, dann kommt so ein Todstellenreflex. Das ist jetzt alles ein bisschen vereinfacht, aber ich denke, damit es verständlich ist, reicht das so. Und das, was du erwähnt hast mit dem Abgrund, das hat zum Teil eine andere Ursache. Es ist ja so, dass unsere Bewegung ganz stark mit unserem Blick gekoppelt ist. Also dort, wo ich heranschaue, kommt die Bewegung hin. Das ist in der Bewegungsentwicklung so angelegt, das fängt schon ganz früh an. Und das machen wir dauernd. Also, wenn wir Velo fahren, wenn wir laufen, wenn wir Auto fahren, alles. Wenn wir nehmen, in eine Richtungsänderung machen, schauen wir zuerst her. Und die Bewegung folgt automatisch. Das ist eine wunderbare Einrichtung, in den allermeisten Fällen. Ist aber natürlich auch so, wenn ich abschaue, es gibt einen Bewegungsimpuls in unserem Körper, wo dort hingeht, wo der Blick hergeht. Und das können wir in der Regel problemlos hemmen. Also niemand unter dort runter, aber die einen Leute spüren das mehr als die anderen. Und dort haben wir schon, wir arbeiten viel mit der Blicksteuerung. Also, wo schaue ich her, damit die Bewegung eine klare Richtung hat. Also, auch ein fokussierter Blick ist sehr wichtig für das, dass die Bewegung nicht einfach so undefiniert wird, sondern dass man einen klaren Fokus dahinter hat.
Ja, Simona, wo wir ja einen Podcast gehört hat, erwähnt, dass beim höheren Schwindel auch Augenschliessen sehr schlecht kann sein. Ist
Ja.
in dem Fall bei der Höhenangst etwa ähnlich, oder dass man eher den Fokus beibehält?
Ja. Einfach eben wegen dem Bewegungsimpuls. Also dort, wo ich heranschaue, geht mein Körper her. Das passiert automatisch.
Dann habe ich viel gelesen von dem phobischen Schwindel, wo auch bekannt ist als der phobische oder der psychogene Dauerschwindel. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgedrückt habe, sonst muss ich mich korrigieren. Und dort handelt es sich ja auch um eine Art Schwindel, wo durch Angst oder psychische Belastung von zum Beispiel eben dieser Höhe hervorgerufen wird. Weißt du da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu? Oder? Weil ich habe das Gefühl, gewisse Foren, wenn man sich dort ein bisschen einlesen will, sind dann schon relativ komplex. Oder vielleicht, dass du das ein bisschen vereinfacht könntest erklären.
Also eben mit dem Schwindel ich habe Erfahrung damit. Wir schaffen auch damit. Wir schaffen vor allem eben über Blicksteuerung damit. Aber ich denke überhaupt Ursachen oder so herauszufinden, ist oft sehr schwierig. Also wir schaffen ja vor allem so viel auf der Verhaltensebene. Im Sinne, was kann man machen, wenn auf meiner Wanderung irgendetwas passiert. Was kann ich denn machen? Wie kann ich es besser verstehen, was passiert und mich weniger dagegen wehren? Und was kann ich machen, um weiterzugehen? Sicherheit ist immer das oberste Gebot. Jetzt mit dem Schwindel habe ich nicht so viel Erfahrung. Da ist wahrscheinlich Simone auch wirklich mit Fachfrau. Also wir haben Leute mit Schwindel, jetzt arbeiten wir vor allem mit Blicksteuerung, mit körperzentrierte Sachen, mit Atmung, mit Erdung, so, aber ich bin da nicht so fachlich. Mit der Angst kenne ich mich mehr aus. Wobei, eben, man kann es ja auch nicht trennen. Also, es ist schon so, dass der Schwindel löst Angst aus und wahrscheinlich umgekehrt irgendwo auch. Und, ja, könnte man noch ein bisschen forschen.
Also kann man wirklich dazu auch sagen, dass eine Höhenangst nicht einfach von Grund auf gehen muss, sondern auch kann entstehen über irgendwelche Entwicklungen oder Situationenerlebnisse.
Meistens, meistens. Also die meisten Leute, die mir arbeiten, haben das nicht von Kind auf gehabt. Es gibt etwa Leute, die sagen, ich habe das schon als Kind gehabt. Aber das sind die allerwenigsten. Also es wird erworben irgendwann im Laufe vom Leben mit ganz unterschiedlichen Auslösern. Manchmal sind die bekannt, manchmal auch nicht. Oft wird es im Alter, mit dem Älterwerden, mehr. Ich habe dort ein bisschen eine Theorie dazu, dass es einfach mit dem, wenn unsere physischen Kräfte oder auch Gleichgewicht sind oder Trittsicherheit, dann wird es ein bisschen abnehmen, dann wird das System das neu anders beurteilen, oder? Es wird quasi sagen, das kannst du nicht mehr, oder so. Also das vielleicht ein bisschen zu dem Phänomen, dass es im Alter schlimmer wird. Und mit dem Erworbenen, es gibt zum Beispiel ein Phänomen, das wir etwa die haben, dass Leute, wenn sie Kinder bekommen, plötzlich solche Ängste bekommen. Also die Angst, dass könnte dem Kind etwas passieren, kann sich aus irgendeinem Grund dann so äußern, dass man es selbst nicht mehr kann. Das ist ein Beispiel von ganz vielen. Das kommt noch vor. Und sonst, ja, es wird erworben in irgendeinem Zusammenhang und das ist sehr individuell, das lässt sich einfach nicht allgemein beantworten.
Aber ist der Ursprung, wo man es erworben hat, ist der essentiell, um es auch können angehen, oder ist das eigentlich gar nicht so?
Nach meiner Erfahrung nicht. Also es gibt vielleicht schon Menschen, wenn so ein traumatisches Geschehen dahinter ist, dann würde ich schon sagen, schau das an. Das empfehlen wir auch. Dass man dort wirklich tiefer geht und das versucht, dort zu klären, oder zu integrieren. Aber in den allermeisten Fällen reicht es, also, oder reicht es gut, wenn man an dieser Handlungsfähigkeit auf dieser Ebene arbeitet, also was kann ich machen, wenn das kommt, auf der Verhaltensebene, auf der mentalen Ebene, auf der körperlichen Ebene, alles dafür tut, dass ich in dem Moment kann weitermachen kann. Und das auch wiederum hat natürlich eine Wirkung quasi auf das ursächliche Geschehen. Wenn ich ein Signal gebe, aha, es ist zwar jetzt gerade beängstigend und schlimm, und trotzdem kann ich da weitergehen und ich habe es überlebt. Das gibt so ein Signal, wo auch an der Ursache etwas können verändern.
Also ist Konfrontation, da kann man wie nicht drum herum, oder?
Es gibt verschiedene Ansätze. Es gibt Leute, die haben sehr gute Erfolg mit Hypnose. Das ist eine andere Ebene, die man schafft. Es gibt verschiedene Sachen, auch so Klopftechniken, alle möglichen Sachen. Wir schaffen einfach mit dieser Konfrontation. Das ist jetzt das, was für uns passt und was uns sinnvoll erscheint. Und ja, es braucht eine gewisse Aktivierung, um genau dort eine Veränderung herbeizuführen. Und zwar, bei der Konfrontation scheint mir wichtig zu sagen, es geht nicht einfach darum zu sagen, und ich mache das durch alle, also mit dem Willen quasi durchzudrücken, und das bringt nichts. Das höre ich immer wieder. Ich zwinge mich immer wieder zu gehen und ändere gleich nichts. Man ist dann irgendwie schweißgebadet und völlig fix und fertig und es ändert gleich nicht. Konfrontation muss man ein bisschen wissen, wie. Das heißt, es gibt so einen Bereich von Aktivierung und Entspannung zwischen irgendwo, wo Lernen stattfindet. Und in dem kann man schaffen. Und in dem kann man dann auch die ganzen Techniken anwenden, wo mit dem vermitteln, dass eben wirklich eine Veränderung stattfindet. Also das ist mir wichtig zu sagen, wenn ich vor etwas Angst habe, ja, überwinden ist gut, aber die Dosierung ist wichtig. Sonst kann es sein, dass es schlimmer wird.
Ja, es ist noch spannend, weil ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, der Höhenangst hat, oft gehört, ja, jetzt tu nicht so, jetzt es geht einfach, oder? Ich denke, dass das auch das ist, was man vielleicht für die, die zuhören, auch mitgeben können, oder? Für die, die nicht betroffen sind, dass man eine gewisse Sensibilität generiert, wo man auch Raum für das schafft, oder? Ja.
Ja. Das ist mir sehr wichtig. Also, ich sage auch den Leuten, gebt euch eine Begleitperson, eine Gebrauchsanleitung mit, wie sie es gerne möchtet haben. Weil, oder man darf nicht vergessen, die Angst ist real. Auch wenn der Auslöser vielleicht für meine Begleitperson eine Bagatelle ist, aber die Angst ist real. Und die kann man nicht weg, die kann man nicht einfach wegreden. Das macht es eher schlimmer, oder? Wenn man sagt, du bist nicht so blöd, oder ist jetzt auch nicht so schlimm, oder so. Sondern es ist wichtig, dass wir wie herausfinden, was hilft mir. Und dann kann ich der Person sagen, mach jetzt das und das. Und dass wie die Angst ein bisschen oben runterkommt, dass ich wieder beurteilen kann, was kommt als nächstes, was machen wir jetzt, dass ich wieder ansprechbar werde. All so Sachen. So gibt es verschiedene Sachen, das ist unterschiedlich. Menschen sind verschieden und brauchen unterschiedliche Hilfe, aber das kann man den Leuten mitteilen.
Mhm.
Und verbal funktioniert meistens nicht. Wir sind auf dieser rationalen Ebene in dem Moment nicht wirklich ansprechbar.
Also geht es mehr um Berührungen oder ja.
Es geht darum, ja, Berührung, Körperkontakt kann helfen. Es kann mir helfen, wo der Blick wieder einfängt, also Fokus wiederherstellt. Es kann helfen, mit jemandem zu schnaufen, singen zum Beispiel. Wenn jemand gerne singt, ich würde viel singen mit den Leuten. Irgendetwas ist egal was, wo quasi dem Mensch, dass der wieder vollständiger wird. Oder? Man muss das so verstehen, der Angst wird alles ganz eng. Also vergiss mal alles andere. Und wenn ich es schaffe, dem Mensch irgendeine Art wieder Zugang zu anderen Bereichen von seinem Sein zu verschaffen, dann ist schon ganz viel gewonnen. Dann kann man nachher entscheiden, wie geht man weiter. Also eben, wenn jemand, wir fragen immer nach Ressourcen, wenn ich gerne singe, dann ich singe, oder es kann auch etwas ganz anderes sein, oder ich frage manchmal völlig andere Sachen. Was hast du gestern zum Nacht gegessen? Oder wie alt sind deine Kinder? Oder was machen deine Kinder? Oder irgend so, einfach damit das Hirn anfängt, wieder in anderen Bahnen funktionieren.
Ja, das ist mega spannend. Du eigentlich auch so die Frage von der positiven Übung auch schon fast ein bisschen abdecken, oder? Wo ja, wo aber sicherlich auch im Austausch wichtig sind. Also dass wenn man, ich glaube allgemein bei Bergfreundschaften ist es unglaublich wichtig, dass man im bewussten Austausch ist über die Ängste, egal ob es jetzt eine Höhenangst ist oder irgendeine andere Angst oder vielleicht auch irgendetwas, wo mal passiert ist, wo irgendwie recht tief sitzt und wo man wirklich auch ein bisschen sorgsam damit umgehen. Ja, ich glaube, die Bergfreundschaften, das ist auch das, was mich so berührt, ist, die sind in der Tiefe unglaublich. Also es ist, man muss sich jemanden können einladen, man muss jemandem können vertrauen. Die Entscheidungen müssen gemeinsam getroffen werden. Und ja, vielleicht ist es auch ein Anreiz so als Zuhörerin, dass man vielleicht auch mal im Austausch auf so einer Wanderung oder auf so einem Bergerlebnis auch mal das anspricht. Oder gibt es irgendetwas, was dir Angst macht? Und dass man vielleicht dort auch wieder ein bisschen Transparenz kann schaffen kann. In Freundschaften, wo man das Gefühl hat, man kann über alles reden, aber man redet ja dann vielleicht gleich nicht über alles, oder?
Ja, unbedingt. Das finde ich ganz einen entscheidenden Punkt. Dass man muss das Mitteilen hat eine Wirkung. Also das stellen wir auch in unserer Gruppe fest. Oder? Nur schon, dass man einmal das kann eingestehen kann. Oder Angst hat in unserer Leistungsgesellschaft einfach einen schlechten Ruf. Dabei Angst gehört zum Leben. Das ist unser Alarmsystem von vorne. Angst haben wir alle, oder fast alle. Keine Angst haben ist eine Pathologie, also es ist krank. Und niemand redet darüber. Niemand redet darüber, wie sich es äußert. Niemand redet darüber, was man kann, wie man damit umgeht. Alle reden nur davon, von Angst bekämpfen und besiegen. Die Wörter brauchen wir nicht. Also ich sage, das ist so ein Kriegsvokabular, das wir nicht brauchen. Es geht nicht darum, die Angst zu besiegen. Die Angst wird immer da sein. Aber es geht darum, mit der Angst etwas können zu machen. Also das Gefühl einfach einmal zu nehmen oder die Empfindung und dann wie herausfinden, wie gehe ich am besten mit dem um. Und sich auch in anderen Lebensbereichen immer mal wieder dort, es muss ja nicht gerade die grosse Angst sein, es kann auch einfach ein bisschen Lampenfieber sein oder irgendetwas sich immer wieder Sachen aussetzen, wo das kommt, damit man lernen, besser mit dem umzugehen. Also, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen wie mit dem Immunsystem. Das Immunsystem wird dann stärker, wenn es herausgefordert wird. Und so ist es auch mit unseren Ängsten. Also, wir werden dann stärker in dem, wenn wir dort immer wieder ein bisschen kratzen dran. Also, Sachen machen, wo man halt vielleicht wirklich Angst hat davor, finde ich eine sehr gute Übung. Und auch ich habe die Sachen im Fall und ich mache es immer wieder, damit es wirklich auch ein bisschen eine Übung gibt in dem.
Was musst du bewältigen, einmal, Tim?
Ja, ich habe so ein Beispiel, wir haben einen Camper und wenn, ich bin also letzten Sommer wirklich allein mit dem ins Bündnerland gefahren und das Fahren ist nicht so schlimm, aber es manövrieren, oder? Und ich habe wirklich so Schiss davor. Es passiert nie etwas. Es geht alles gut, aber ich habe einfach immer Schiss davor. Und ich sage immer mal, und ich mache es genau aus dem Grund, oder? Wenn wir anfangen, Angst hat so die Tendenz, wenn wir anfangen, etwas zu vermeiden, wenn wir Angst haben davor, kommt es einfach nicht mehr anders. Also, die geht wegen dem nicht weg.
Ja, ich habe mal einmal gelesen, irgendwie einen mega schönen Satz, dass unsere Lebensenergie nur erhalten wird, wenn wir uns konfrontieren mit
Ja.
dem, was wir halt nicht so lässig finden. Und ich finde, es ist irgendwie ein mega schöner Ansatz. Man muss sich ja nicht immer in die über die Komfortzone ausbewegen. Es muss ja nicht ein stetiger Zustand sein, aber einfach hin und wieder mal etwas machen, wo vielleicht wenn man nicht gerade so mega komfortabel unterwegs ist, ist, glaube ich, verbunden mit ganz viel Lebensenergie voll. Jetzt hast du vorher mal eben noch erwähnt, dass auch eben entstehen kann durch Situationen, auch durchs Älterwerden, durchs Älterwerden, also Mami, Papi werden. Gibt es da auch vielleicht etwas, was man vorbeugend kann machen? Ich merke zum Beispiel bei mir, auch seit ich Mutter geworden bin, zum Beispiel, wenn ich nicht regelmäßig klettern gehe, dann sind die ersten zwei, drei Routen, die ich klettere, sind nochmal sehr herausfordernd. Und ich merke, dass, wenn ich eine Regelmäßigkeit habe, ich mich viel natürlicher dort bewege. Vielleicht, weißt du, um dort auch den Ansporn zu setzen, eben um die Lebensenergie aufrechtzuerhalten, dass man vielleicht dort noch etwas mitgeben könnte.
Ja, eben wie du das, was du schon sagst, also das, die Regelmäßigkeit, das ist bei all diesen Sachen, es gibt wie eine Art Gewöhnung, könnte man sagen. Also wir arbeiten zum Beispiel mit der Skala von 1 bis 10, das ist aus der Verhaltenstherapie. Und wenn jetzt das ausschlägt bis auf eine 7, ist das in dem Moment nicht lässig, aber du gehst gleich. Und wenn du regelmäßig gehst, schlägt es irgendwann noch bis ins 5 aus und irgendwann noch auf eine 4. Und das ist völlig okay. Weniger soll es gar nicht sein, weil Klettern ist kein Spaziergang, oder? Also, einfach, dass du mal ein bisschen verstehst, es geht nicht darum, keine Angst zu haben. Aber es geht darum, dass sich das wieder ein bisschen verschiebt. Also, dass das wieder kann besser eingeschätzt werden. Und für das ist schon eben so ein bisschen die Regelmäßigkeit. Und ich denke, allgemein alles mit Bewegung, also da komme ich jetzt auf Trittsicherheit, ist ein wichtiger Faktor. Trittsicher heisst eigentlich, meine Augen lesen den Weg, und mein Körper macht automatisch, was es braucht, um den Weg sich zu bewältigen. Und das braucht auch ein bisschen Übung. Wenn man nur einmal im Jahr wandern geht, weiss das System das vielleicht, es vergisst es nicht, aber es braucht wieder ein bisschen Übung, schon wenn man 2 Jahre mit dem Velo gefahren ist. Es ist immer noch da, aber es braucht wieder ein bisschen Anlaufzeit. Und ich denke, ich bewege es einfach sowieso in allen Arten. Sehr hilfreich, weil schlussendlich ist unser Körper mit dem Bewegungswissen, wo die Situation bewältigt, nicht unser Verstand, oder?
Ja.
Also wenn du das vom Klettern, ich meine, dein Körper weiß genau, was man machen muss mit dieser Kletterwand. Wenn du ein Zwilling bist, braucht es vielleicht wieder ein bisschen Anlaufzeit, bis das ganze Wissen wieder da ist und du dem auch wieder vertraust. Dass du nicht musst über das nachdenken. Das ist nämlich eine sensationelle Geschichte, oder? Dass wir über das nicht mehr nachdenken.
Ja, definitiv, ja. Hey, und jetzt vielleicht auch noch mal, um etwas über dich noch erzählen. Neben deiner klassischen Arbeit gehst du auch wirklich ins Gelände. Oder es gehört zu deiner Arbeit. Das ist ein Großteil von deiner Arbeit. Du bist unterwegs mit einem Wanderleiter, mit einem Team, hast Teilnehmerinnen am Berg und probierst die mit deiner Erfahrung und mit deinen Erfahrungswerten eigentlich möglichst gut zu betreuen, dass sie können eben, sage jetzt mal, konstruktiv sich der Angst zu widmen, dass sie im besten Fall wie lernen, damit umzugehen. Willst du vielleicht noch etwas zu dem erzählen? Weil ich finde, es ist etwas unglaublich Schönes, was du da in die Welt gerufen hast. Und ich bin mega froh, haben wir auch dich gefunden online. Weil wir dich sicher gerne auch unten verlinken. Du hast zwar gesagt, deine Kurse sind immer sehr schnell ausgebucht, gell? Man muss ein bisschen warten, ein bisschen Geduld haben. Aber ich denke, das lohnt sich mega fest, vielleicht, wenn du dort noch etwas willst, dazu erzählen.
Ja, dazu gekommen bin ich wie so vieles per Zufall. Ich habe den Martin Heini auf einer Bergtour getroffen, vor etwa 10 Jahren oder so. Ich habe ihn vorher nicht gekannt, das war Zufall gewesen, und ich habe irgendwie zu ihm gesagt, du, da könntet aber, glaube ich, auch nicht alle Leute durch, das, was wir jetzt hier machen. Und dann hat er ein bisschen erzählt aus seiner Erfahrung als Wanderleiter, dass das wirklich zum Teil schwierig ist. Auch für ihn, weil er nicht weiß, was machen. Und ich beschäftige mich in meiner Arbeit schon längere Zeit mit Angst. Und das hat auch einen persönlichen Hintergrund. Ich bin jemand, der das sehr gut kennt. Jetzt nicht unbedingt am Berg, aber in anderen Sachen. Also, es ist ein Thema, wo mir vertraut ist, mich dort auch zu vertiefen. Und irgendwie sind wir darauf gekommen, wir machen etwas. Das wäre eine super Kombination. Und für uns ist klar gewesen, wir müssen genau dort hergehen, wo es entsteht. Wenn ich das mit jemandem bearbeite, an einem Ort, Seilpark oder eben der Halle oder so, wo die Person sonst nicht hergeht, wird das wie nicht so viel bringen. Also, wir müssen genau dort hergehen, wo die Ängste entstehen. Und dann haben wir halt auch voll überlegt, wie machen wir das am besten? Also, die Organisation ist nicht einfach gewesen. Wir haben die Routen müssen suchen. Wir haben auch natürlich in all den Jahren sehr, sehr viel dazugelernt. Also, ich lerne von jeder Person, die teilnimmt, immer wieder Neues. Es ist unglaublich spannend, es ist sehr berührend, auch immer wieder. Es ist oft sehr lustig, an unseren Kursen. Das hat damit zu tun, dass die Leute einfach offen mit dem umgehen können. Und dann so auch entsteht so ein bisschen wie ein Galgenhumor manchmal. Also, die Gruppe ist etwas sehr Wichtiges, finde ich. Ich habe immer auch wieder Anfragen für einzeln, finde heute aber eigentlich, es bringt wirklich nichts über. Ja, und so von Jahr zu Jahr, die Begeisterung nimmt eigentlich nicht ab. Es ist nicht ausgeschöpft. Es gibt da, erst, also ich habe das auch nicht gewusst, wie viele Menschen betroffen sind von dem. Wir haben irgendwie zuerst gedacht, wir machen mal zwei Kurse und schauen nachher. Und es ist immer wieder gewachsen. Und in allen Altersstufen und in allen Zusammenhängen, gibt es das einfach, und ich finde es eine super Sache, weil ich einfach finde, es ist so unglaublich schade, wenn man nicht mehr in die Berge geht wegen dem, oder? Und das ist vielleicht so, es braucht für Arbeit mit Ängsten, in welcher Art auch immer die Ängste sind, braucht es eine Motivation. Und ich stelle oft fest, wenn die Liebe zum Berg oder die Sehnsucht nach dem Wandern, dem Erlebnis in den Bergen groß genug ist, dann hilft das wirklich sehr. Es braucht einen Motor, für das wir quasi uns das antun. Und dort kann natürlich eine Gruppe auch sehr hilfreich sein. Man kommt gemeinsam wieder in den Flow hinein, wie das ist, überhaupt in den Bergen unterwegs zu sein.
Ja, und wir reden noch viele in unseren Kursen von dieser positiven Vergleichbarkeit. Oder man tut sich vergleichen, tut man immer gerade so mit dem negativen Sätzen. Also man zum Beispiel irgendwie sagt, ah, oh, jetzt so schöne Jacke und sich selber aber schlecht redet.
Ja.
Aber wir reden oft von dieser positiven Vergleichbarkeit. Also wenn man zum Beispiel auch sieht, hey, die hat das gleiche Empfinden für mich nicht. Oder die hat auch die Höhenangst und wir gehen jetzt das zusammen an. Das könnte sicher auch Freundschaften generieren, die nachher den Zugang vielleicht auch nochmal umso einfacher machen. Also vielleicht, ich nehme an, dort sind auch Leute aus diesen Kursen gegangen, die auch heute noch miteinander zu Berg gehen, oder?
Ja, die machen dann etwa so Chatgruppen und treffen sich wieder und tauschen sich aus und vor allem motivieren sie einander oder applaudieren, wenn jemand wieder irgendetwas geschafft hat. Das ist natürlich eine super Sache. Das bedeutet sehr viel.
Ja, mega schön. Hey, merci viel, viel mal, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir geplaudert hast.
Sehr gern.
Und ja, ich denke, unser Weg wird sich sicher nicht trennen. Ich hoffe, dass wir vielleicht auch gemeinsame Sachen generieren können, wer weiß. Und merci viel, viel mal, dass du da so viel Inputs hast können geben und so viele Informationen hast mit uns geteilt.
Ja, das habe ich sehr gerne gemacht. Ich finde es super, was du machst. Und würde mich freuen, wenn der Kontakt bestehen wird. Ja.
Was mich bei der Barbara so unglaublich fasziniert, ist die Reflexion, dass Angst okay ist und zum Leben dazugehört. Ein Leben ohne Angst ist kein Leben oder sicher nicht so etwas Spannendes und Lässiges. Wichtig ist nur, dass wir lernen, richtig damit umzugehen. Jetzt aber zurück zu der Jeanette. Hören wir doch gerade noch kurz rein, wie sie mit ihrer Höhenangst umgeht.
Sogar auch ein bisschen etwas ist, wo man sich dann wie auch drin hineinsteigert. Statt dass ich eben vor allem als Mentalcoach, ich wüsste im Prinzip schon, wie ich es machen kann. Ob es vielleicht eben auch genau das ist, also das ist ja eh das, oder wenn ich so finde, ja, ich habe Höhenangst, dann ist klar, dass ich die Höhenangst auch habe. Ich habe es einfach jetzt auch wieder gesehen, ich bin in Bangkok, also unter anderem in Bangkok noch gewesen, und da sind wir auf so einem Rooftop oben gewesen. Und ich bin wirklich, also auf das Rooftop-Bar, wir sind direkt am Geländer gewesen, ich bin mit meinem Stuhl irgendwo zuhinterst hinter, also so richtig dem, welcher ich so, hey nein, ich gehe da oben. Also, ja. Ich kann das, ja.
Ja, ist schon spannend, weil mit der Vivian, die wir geredet haben, sie hat auch erzählt, dass sie das Gefühl hat, wenn sie zum Beispiel jetzt an einem steilen Hang entlang laufen muss, dass sie dort runterfällt, also sie dort, sich runterstürzt. Und aus einem neutralen Gedanken heraus kann man ja wie sagen, man weiß, ja, man kann laufen, der Weg ist genug breit. Also es gibt ja wirklich keinen Grund, dass ich dort runterfalle. Und sie hat auch gesagt, es sei auch noch spannend, das zu verarbeiten, oder? Es hat schon, sie hat dann auch schon das Gefühl gehabt, so, ich habe ja keine suizidigen Gedanken, also ich würde ja nicht einfach dort abpumpen, oder? Wieso macht mir das so Angst? Weil es ist ja völlig unrealistisch, dass ich jetzt da einfach runterfalle, oder? Aber es hat einen riesen Einfluss gehabt. Und bei dir hat es dem Fall auch auf dem Rooftop oben, hat das auch wie einen Einfluss im Sinn von, hey, da könnte ich jetzt runterfallen, oder? Obwohl du weißt, das Geländer ist genug hoch. Da gehen wahrscheinlich am Tag, weiß nicht, so 200 Leute ein und aus. Es ist wie alles sichergestellt, aber irgendwie hat man gleich die Angst. Hast du irgendwie das Gefühl, das hat einen Ursprung bei dir? Also irgendwie einen Grund? Oder ist es wie völlig unerklärlich? Oder bist du dem schon mal ein bisschen nachgegangen, vertiefter?
Nein, spannend, genau. Das, wo ich ja eigentlich mein Daily Business gebe. Nein, ich bin tatsächlich dort gar noch nicht so wirklich auf den Grund gegangen. Es gibt jetzt so offensichtlich erkennen, eben jetzt, wie du auch sagst, oder? Es gibt ja wirklich einen Grund. Ich bin ja noch nie irgendwo noch jemand runtergefallen oder so. Glaube nicht. Also einmal nicht irgendwo jetzt von einer Höhe. Und eben das, was du jetzt auch sagst, oder was sie gesagt hat, eben wenn du so einen Hang entlang läufst, das habe ich, glaube ich, sogar geschrieben im Facebook, ja, im Facebook-Post habe ich das, glaube ich, geschrieben, sind wir mal so einen Grat entlang gewandert, auf der linken Seite ist es wirklich gerade runter und auf der rechten ist so ja, ein steiler Hang gewesen. Und spannenderweise, das war im Sommer gewesen, habe ich mir dann überlegt, hey geil, wenn es jetzt da Schnee hätte und ich hätte ein Snowboard, dann wäre es mega cool, dann fände ich das einen super geilen Hang. Und in dem Moment hat mir das nicht mehr so Angst gemacht. Das ist eigentlich noch lustig. Also, was ist jetzt dort der Unterschied? Okay, ja, gut, man würde wahrscheinlich weniger weit fallen, weil der Schnee stoppt. Aber die Gedanken habe ich mir dort gar nicht gemacht. Das ist mehr, wenn ich das jetzt erzähle. Und das finde ich dann noch spannend, ja. Voll, dass es wirklich einfach kein, es gibt keinen roten Faden, oder? Es ist wirklich.
Nein, wirklich nicht. Wenn ich jetzt so zurückdenke, bin mit 16, 17 bin ich im Austauschjahr in Amerika und bin dort auf dem Empire State Building gsi. Und ich mag mich, also jetzt, wenn ich so gerade so erzähle, ist eigentlich noch lustig, als ich Fotos gemacht habe, damals noch mit dem Fotoapparat, hatte ich Angst gehabt, dass mir der Fotoapparat aus der Hand geht. Ist eigentlich noch lustig, aber dort habe ich das noch nicht gehabt. Also das habe ich noch nicht bewusst das als Höhenangst wahrgenommen, weil dort bin ich auch wirklich am Rand dran. Ich habe einfach wie das Gefühl gehabt, der Fotoapparat, der käme mir aus der Hand. Das ist ein Knallstück. Im Prinzip hat es ja wie schon dort so angefangen. Ja.
Ja, voll.
Haben wir ein
Voll.
bisschen
Also, erübrigt sich eigentlich die nächste Frage, weil dort wäre es sowieso gewesen, ob die Höhenangst sich speziell in den Bergen oder auch auf einer Leiter, auf höheren Gebäuden oder so auswirkt. Und das ist ja bei dir in dem Fall wirklich so ein bisschen, schlicht sich so ein bisschen durch alle.
Ja, tatsächlich. Also früher bin ich auch viel klettern, der Galli hoch. Und ich weiß nicht, ob du die Kletterstangen noch kennst, wo es hinten ist, gerade und vorne funktioniert. Die nehmen sie jetzt überall weg, außer in der Turnhalle zum Teil. Und tragisch. Wir sind früher nicht oben drauf gesessen und haben uns jetzt neun dort gegessen. Meine Güte, ich glaube, also abgesehen davon, mal auf die noch. Aber ja, ich glaube, bei den 2, 3 Metern hätte ich Höhenangst. Ja, genau. Ich bin einmal auf dem Sprungturm gewesen, früher irgendwie ab 5 Meter, 10 Meter gekumpelt. Und als ich ein Kind hatte, würde aber sagen, es hat nicht mit ihnen zu tun, bin ich mal aufs 3 Meter. Und ich bin tatsächlich wieder runtergelaufen, weil ich also gefunden, ah, da komme ich nicht runter. Ja, es ist nicht nur am Berg, aber am Berg tut es mir halt einfach am meisten weh, weil ich bin wirklich so, das ist Bergliebe und das ist ganz extrem. Und das tut mir eigentlich, tut mir halt weh, weil ich bin früher auch sehr gern geklettert und das finde ich recht schade. Also das am Berg tut mir eigentlich am meisten weh. Eben, ich muss nicht auf eine Leiter, das ist mir gleich. Ich muss auch nicht irgendwie unbedingt auf den Turm rauf. Das ist egal, aber am Berg, ja.
Schränkt es dich am meisten auch ein, wahrscheinlich,
Ja, das würde ich schon gern wegbringen.
oder? Hey, ich glaube, darum ist die Höhenangst für uns Bergliebhaberinnen so eine enorme Belastung. Weil sie teils massiv kann einschränken kann beim Ausüben von dieser so wichtigen Passion. Und gerade dort ist es auch laut Barbara so wichtig, dass wir mega fest achtsam sind. Weil das Bewusstsein, hey, es schränkt mich ein beim Erleben am Berg, ist schon mal ein Riesenerfolg. Wie Janet beschreibt, ist ein Drink auf der Rooftop-Bar jetzt auch gut mal wegzudenken. Der Weitblick am Berg jedoch nicht. Und genau dort ist es im Therapeutischen wichtig, dass man sich dem widmet, wo einem wichtig ist. Vielleicht hat das sogar einen positiven Einfluss auf alle anderen Momente, wie eben auf einer Leiter oder auf einem höheren Gebäude stehen. Ein Zitat von der Barbara finde ich da super passend. Mut ist nicht das Gegenteil von Angst, sondern die Motivation, etwas zu tun, obwohl ich Angst habe. Was das so beschreibt, ist, dass die Angst wirklich einfach am Berg oder beim Erleben im Leben im Allgemeinen dazugehört. Wobei ich an dieser Stelle nochmal die Angstskala gerne betonen. Vielleicht kannst du dir beim nächsten Angsterlebnis, egal ob in der Höhe oder bei sonst einer Angst, die du hast, eine Skala aufzeichnen mit einem Strich und einer Einstufung von 1 bis 10. Positionier dich nach einem Angsterlebnis in dieser Skala. 1 ist gar keine Angst, 10 ist unaushaltbar und das absolute Maximum an Angst. Was Barbara sagt, ist, dass unsere Lernphase zwischen 5 und 6 stattfindet. Also ist da die Angst ganz klar informiert. Wir haben sie aber unter Kontrolle, es fühlt sich aber sicher nicht wohlig warm an. Was Barbara auch sagt, ist, dass es okay ist, sich auch mal auf der Stufe 7 oder 8 zu bewegen. Das Ziel ist längerfristig aber, dass man beim Ausüben von der Passion, also sei es Klettern, Bergsteigen oder auch bei alltäglichen Sachen wie einer Lampe auf einem Stuhl aufhängen, in der Skala auf etwa 3 bis 5 unterwegs sind. Dass es beim Klettern an der Wand die Angst bei etwa 1 unten ist, ist bei jemandem, der ein bisschen etwas erleben will und nicht immer die gleiche und gleiche und gleiche Route wieder klettert, super unrealistisch. Wir dürfen uns also bewusst sein, dass die Angst im Outdoor- und Bergsport ein grosser Teil von uns ist. Was ich jetzt aber noch mit euch teilen will, ist mehr zum Thema Höhenschwindel. Der Höhenschwindel steht leider sehr oft im Schatten von der Höhenangst, ist aber ganz klar nicht weniger schlimm. Dazu konnte ich noch mit der Simona reden.
Ich habe mich ein bisschen eingelesen und habe viele Informationen zu dem Thema Schwindel auch gefunden, die einen grossen Einfluss haben auf die Höhenangst. Simona, du bist diplomierte Schwindeltherapeutin, wobei ich mich mega fest freue, dich da in diesem Podcast zu begrüßen und dich da einen Teil davon zu nennen. Merci vielmals, dass du dir Zeit nimmst.
Sehr gerne.
Vielleicht starten wir gerade mit der ersten Frage zum Thema kommen. Und dort geht es eigentlich darum, den Unterschied zu definieren zwischen der Höhenangst und dem Höhenschwindel. Kannst du uns doch etwas dazu erzählen?
Ja, und zwar bei der Höhenangst, handelt es sich um eine Angststörung, wo vor allem in der Höhe auftritt, wie zum Beispiel auf einem Abgrund oder wenn man auf einem Turm ist oder auf einer Brücke. Und Ursache dafür, entweder kann die angeboren sein oder also eine angeborene Übersensibilität oder auch wenn man irgendein spezielles Erlebnis erlebt hat, wo man negativ mit dem verbindet. Die Symptome, die man hat bei Höhenangst, sind ganz unterschiedlich. Sie können sein Atemnot, Herzrasen, man kann Schweißausbrüche bekommen, aber kann auch Schwindel ein Symptom von Höhenangst sein. Und dann geht es zum Höhenschwindel. Höhenschwindel ist immer, wenn eine biologische Ursache dahinter ist. Das heißt, es ist so, dass unser Gleichgewichtsorgan, das wird von vier verschiedenen Afferenzen versorgt. Afferenzen sind so Bahnen, wo in unserem Gleichgewichtsorgan zusammenkommen, blöd gesagt. Und dazu gehört zum einen unsere Propriozeption, das ist das, was wir über unsere Füße wahrnehmen, wo dann via Rückenmark zu unserem Hirn raufgeht oder eben ins Gleichgewichtsorgan. Und nachher das Gleichgewichtsorgan selber und nachher das Kleinhirn, also das ist im Hirnstamm, und nachher noch das visuelle System, also alles das, was wir über unsere Augen wahrnehmen. Und bei Höhenschwindelpatienten oder Personen, sage ich eigentlich, liegt die Störung sehr viel im visuellen System. Das heißt, die haben wie Mühe, wenn die irgendwo auf einem Abgrund stehen oder so, dass sie nicht mehr können fokussieren und wie so ein bisschen Kontrolle über die Orientierung verlieren. Und das kann dann bei diesen Leuten zu Schwindel führen. Und häufig oder in sehr extremen Fällen ist auch so ein bisschen Übelkeit und Erbrechen, wo zu diesen Symptomen kann gehören bei Höhenschwindel.
Man kann auch aus einer Höhe, aus einem Höhenschwindel eine Höhenangst raus entstehen.
Ein Höhenschwindel kann eine Höhenangst verursachen, aufgrund vor allem vom negativ erlebten Schwindelerlebnis, wo man hat oder wo man erlebt hat. Und ja, die Leute oder die Personen, die fürchten sich dann einfach um einen erneuten Schwindelanfall und haben wie aus dem Grund dann so ein bisschen eine Höhenangst. Aber ja, es ist wie ein Teil davon.
Und was kann man denn gegen die Höhe Schwindelanfälle oder die Situationen im akuten Zustand dann gerade machen?
Also in einer akuten Schwindelsituation ist es wichtig, dass die Leute sich ansitzen an einem sicheren Ort, wo sie in Sicherheit sind, und sich auf einen Gegenstand fokussieren. Das kann sein ein Baum oder ein Stein. Es sollte ein Gegenstand sein, der sich nicht bewegt, also der muss still sein. Und die Leute sollen dann wirklich einfach versuchen, nur sich auf den Baum oder den Stein oder was auch immer fokussieren und versuchen, möglichst ruhig und regelmäßig zu atmen. Und was die Leute ja nicht sollten machen, sind die Augen schließen. Weil wenn man die Augen zumacht, dann tut man wie das visuelle System, das ich vorher schon erwähnt habe, tun die dann das wie ausschalten. Und das tut dann den Schwindel nur mehr verstärken. Und darum sollten die Leute unbedingt die Augen offen behalten.
Okay.
Und genau, und so im Generellen, was man machen kann, wenn man unter Höhenschwindel leidet, kann man so ein bisschen Konfrontationstraining machen im Alltag oder eben auch so ein bisschen in Bergsituationen in der Höhe, wo man ganz spezielle visuelle Übungen machen kann, dass man sich wie so ein bisschen an diese Situationen gewöhnt und dementsprechend tut sich dann wie das visuelle System verbessern und die Afferenz, die dann ins Gleichgewichtsorgan geht, kann so Situationen mit der Zeit immer besser handeln.
Okay. Also ist es auch so ein gewisser Übungsaspekt dahinter, oder, wo man reinbringen kann.
Ja, absolut. Es ist auch so, dass viele, auch erfahrene Bergführer, leiden unter Höhenschwindel. Und auch die tun immer anfangs Saison, haben die so ihre Übungen, die sie machen. Das hört man immer wieder, wenn man so ein bisschen sich in dem Umfeld ein bisschen, ja, umhört.
Mega spannend, das habe ich jetzt irgendwie noch nie gehört. Und man hat immer das Gefühl, die so im alltäglichen Leben in dem Beruf unterwegs sind oder sich konstant konfrontieren, dass die irgendwie, ja, du sie wie außen wegdenken, oder? Bei so
Ja,
Problematiken.
genau. Man hat wie das Gefühl, bei denen funktioniert eh alles wunderbar, aber auch die können durchaus zum Teil Hörschwindel erleiden oder ja, unter dem leiden. Aber die im Normalfall wissen die, was die für Übungen machen können oder wie sie das in den Griff bekommen, dass es ja im Rahmen bleibt. Und eben, wie du sagst, also man kann es wie therapieren und gegen Ende Saison haben dann die das auch viel, viel weniger oder von Jahr zu Jahr, wo sie das machen. Natürlich in den Anfangsjahren ist es viel ausgeprägter und dann mit der Zeit haben sie das zu gut im Griff.
Ja, und jetzt habe ich noch oft das Beispiel gelesen von Hörschwindel gleich Normalphänomen. Weißt, also es wird wie so ein bisschen das Problem wird wie so kleiner dargestellt als jetzt die Höhenangst. Ist ein Hörschwindel einfacher zu behandeln wie eine Höhenangst?
Durch das, dass beim Höhenschwindel wie eine genauere Ursache das Problem ist, ist es wie einfacher, um das spezifisch zu behandeln. Weil man eben das visuelle System oder vielleicht irgendetwas mit der Propriozeption schwierig ist, kann man wie so ein bisschen spezifischer den Höhenschwindel behandeln oder therapieren, was bei der Höhenangst ein bisschen komplexer ist, weil es natürlich sehr viel auch so ein bisschen ja, eine Angststörung ist oder eben so ein bisschen eine psychische Basis dahinter hat. Und das ist dann natürlich ein bisschen schwieriger zum Therapieren, sage ich eigentlich, weil es nicht ganz so eine genaue, so eine definierbare Ursache dahinter hat, in den meisten Fällen.
Ja, das war auch spannend gewesen, bei den Interviews, die wir mit den beiden Protagonistinnen geführt haben, dass es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt von dieser Höhenangst. Das ist ja nicht einfach ein Krankheitsbild, das einfach so ganz klar definiert wird, oder?
Ja, genau. Und darum eben die Symptome bei der Höhenangst, die können ganz unterschiedlich sein, je nach Ausprägung davon. Und Schwindel ist halt wirklich ein eindeutiges Symptom, sage ich eigentlich. Und dementsprechend ist es wie in der Theorie einfacher zum Besprechen, sagen wir es, zum Therapieren, zum Behandeln. Aber natürlich darf man das auch nicht vereinfacht sein, weil die Leute, die unter dem liegen, die finden es wahrscheinlich auch nicht ganz einfach. Aber in der Theorie sagt man schon, dass man Höhenschwindel einfacher kann therapieren kann wie der Höhenangst.
Ja, und wann sollte man denn jetzt bei Hörschwindel die Therapie starten, dass es ja nicht zu so einer Höhenangst kann kommen?
Ja, natürlich, wenn du unter Höhenschwindel leidest und viel zu Berg gehst oder viel dich in Situationen wie soll ich sagen, dich begehst, wo du weißt, oh, das könnte eine kritische Situation sein, dann würde ich eigentlich schon empfehlen, dass du ziemlich früh dich mit dem auseinandersetzen tust und da etwas dagegen machst. Weil Höhenschwindel wird man nicht haben, wenn man irgendwo auf einem Abgrund steht. Weil, ja, logischerweise wird dann die Absturzgefahr sehr, sehr oder drastisch erhöht und das muss man auf alle Fälle vermeiden. Darum, egal wie ausgeprägt dass man Höhenschwindel hat, ich würde da immer gerade schon sehr früh intervenieren, vor allem wenn man gerne ins Berg geht.
Okay. Und dass man das jetzt vielleicht für die, die zuhören, weißt, noch ein bisschen definierter könnt darstellen. Was passiert in unserem Körper? Oder wie würdest du das Gefühl darstellen von dem Schwindel? Also vielleicht, dass man noch ein bisschen mehr in die Tiefe könnte gehen. Dass die, die jetzt zuhören, die vielleicht schon so ein bisschen annähernd nähere Erlebnisse haben, sich vielleicht so ein bisschen selber könnten einschätzen.
Höhenschwindel, das ist eigentlich wie so ein, man nennt auch Schwankschwindel. Also man hat wie das Gefühl, der Untergrund bewegt sich oder alles um einen herum bewegt sich, dass die Felsen sich bewegen und dass man wie so das Gefühl hat, oh, jetzt es wird man fast trümmelig. Also ja, einfach so ein Trümmlingsgefühl. So ein Drehschwindel kann es zum Teil auch sein. Und dann ja, verliert man wie so fast das Gleichgewicht und will einfach nur noch ansitzen und ja. Und dann aber häufig wird einem dann auch übel, also eine Übelkeit oder in der schlimmsten Fall auch Erbrechen. Aber eigentlich so der Schwankschwindel, wenn man das Gefühl hat, hey, alles rundherum dreht, das ist so ein klassischer Höhenschwindel. Ja. Und das ist eben dann, wenn irgendetwas von diesen vier Afferenzen, die ich am Anfang erzählt habe, wenn da irgendetwas nicht richtig funktioniert und nicht richtig weitergeleitet wird in unser Gleichgewichtsorgan, dann
wird so ein, oder dann kann so ein Schwindel auftauchen. Genau. Anders bei der Höhenangst ist es natürlich mehr so ein allgemeines Unwohlsein. Eben so ein Herzrasen oder man kommt Schweißausbrüche über. Oder wie so ein so eine Panikattacke. Aber das ist, dort muss nicht Schwindel dazugehören. Es kann durchaus auch ein leichter Schwindel dazukommen. Aber die, die wirklich unter Höhenschwindel leiden, denen trümmelt es und dreht es im ganzen Kopf. Und das ist dann sehr ein eindeutiges Zeichen.
Cool. Und dann kann man vielleicht nochmal repetieren, oder wenn man vielleicht auch so eine Person anläuft am Berg oder eine Freundin oder einen Freund hat, der das irgendwie so äußert. Das heisst, einfach die Augen wirklich nicht schliessen und sich auf etwas fokussieren. Oder hättest du da noch andere, die du in der Praxis vielleicht auch umsetzt?
Ja, ich in meiner Praxis habe weniger gerade Leute, die mit Höhenschwindel kommen. Mehr Leute, die im Alltag Schwindel haben, die halt eben mit gewissen Kopfbewegungen Schwindel können provozieren können. Oder eben Lagerungsschwindel, das ist auch eine Art von Schwindel, wo sehr viele Leute in unserem Umfeld oder ja, im Volk betroffen sind oder immer wieder kennen. Und das ist ja natürlich ganz eine andere Behandlung oder Ursache von Schwindel, weder jetzt Höhenschwindel. Und das muss dann auch anders therapiert werden. Genau. Ja.
Ja, hey, mega
was
spannend.
Das Wichtigste, was die Leute müssen wissen müssen, die im Umfeld überhaupt wo Höhenschwindel ist, wirklich ansitzen, dass es nicht stürzen kann und einen Punkt fokussieren und versuchen, ruhig atmen, dass sie sich wirklich ein bisschen zur Ruhe kommen. Ähnlich wie dann halt auch bei der Höhenangst. Bei der Höhenangst ist ja dann auch so, dass man die Leute versucht zu beruhigen und schauen, dass sie nicht irgendwie anfangen zu hyperventilieren. Sondern ja, so ein bisschen versuchen, denen zu sagen, hey, schön ruhig schnaufen, vielleicht einen Plastiksack vor das Maul oder einen Papiersack, dass sie wirklich ja, ruhig wieder ein bisschen die Atmung beruhigen.
Hey, merci vielmals für deinen intensiven und mega lehrreichen Input und den Einblick auch in die Thematik.
Okay, der Podcast ist sicherlich länger geworden als gewohnt. Ich hoffe, du bist gleich bei uns geblieben. Und ich weiss auch, dass wir bei weitem nicht alles können abdecken konnten, da die Höhenangst diverser gar nicht sein können. Und ich möchte auch zu dem Schluss nochmal sagen, dass bei einer akuten Höhenangst oder auch einem akuten Höhenschwindel wichtig ist, sich professionelle Hilfe zu suchen. Was mir aber ganz so wichtig ist, ist die Sichtbarkeit für die Thematik und dass wir darüber reden. Lass uns mega gerne in den Kommentaren oder via E-Mail wissen, wie es dir mit dem geht. Oder vielleicht auch, was du in Bezug zum Sport so als Hürde siehst. Lass uns mega gerne ein Herzchen da oder ein Däumchen, falls du den Podcast super gefunden hast. Und wir sagen auch von Herzen Danke für jede Weiterempfehlung und das Teilen. Danke für deine Zeit und bis ganz bald. Wir hören uns.